So, willkommen in der ersten Nachmittagssession bei den diesjährigen Developer Tech Days. Die Verdauungssession ist das jetzt. Sie genießen es und ich habe ziemlich viel Code, ziemlich viele Demos, ziemlich viel Material. Es wird wahrscheinlich ein richtig schönes Desaster. Ich schwitze jeweils Blut, aber man versucht es. Mein Ziel ist, Ihnen eine Einführung in Windows Phone 8 für Entwickler zu geben. Wirklich ein Big Picture. Was ist neu? Was hat sich geändert? Was kann ich profitieren als Entwickler? Dann eine In-Depth-Session gibt es im übernächsten Slot von Laurent Bougnon. Er macht dann einen Deep Dive und entwickelt mit Ihnen zusammen eine GPS-Location-Tracking-Applikation. Nun, Windows Phone 8. Wenn man es zum ersten Mal einschaltet, hat man das Gefühl, oh, Windows Phone, okay. Sieht ziemlich ähnlich aus, hat aber doch auch für User natürlich viele neue Features. Was aber sich extrem zeigt, ist, dass für den Entwickler hier ein neuer Core entwickelt wurde. Also die ganze Basis des Betriebssystems von Windows Phone 8 ist überarbeitet und ist jetzt eigentlich der gleiche Core wie bei Windows 8. Und man fragt dann, war das dann nicht mal Windows CE, das .NET Compact Framework darunter? Und das stimmt, bei Windows Phone 7 war noch das .NET Compact Framework zu unterst und man hat in .NET gegen das Compact Framework eigentlich Silverlight programmiert. Und jetzt haben wir eine gemeinsame, wir nennen sie Core CLR, Common Language Runtime, die ist geteilt zwischen Windows 8 und Windows Phone 8. Und das sind so die Grundfunktionen alle drin. Und was jetzt spezifisch für das Betriebssystem ist, also bei Windows 8 zum Beispiel der Search Charm, das was Ronny heute gezeigt hat, oder der Sharing Charm, das ist extrem Windows 8. Das ist in der WinRT, in der Windows Runtime. Und bei Phone haben wir eine Überschneidung mit dieser WinRT. WinRT hat 11.000 Funktionen ungefähr und Windows, die Core CLR oder das, was Windows Phone darüber hat, über den Grundfunktionen, das hat 2.800 gleiche Funktionen wie Windows WinRT und aber doch noch 600 eigene neue. Also eine sehr, sehr hohe Überschneidung, außer dort, wo die Betriebssysteme sich grundlegend unterscheiden. Funktionen, die es halt in der einen Welt gibt und in der anderen nicht. Die sind natürlich ein bisschen anders, aber der Grund, die Core, die ist bei beiden eigentlich gleich. Nun, was bedeutet das für die Plattform selber? Wir haben ja ganz groß gesagt, ein Core ist genug bei Windows Phone 7.5. Wahrscheinlich, weil wir nur einen Core unterstützt haben. Denn jetzt unterstützen wir 64 Kerne im Mobiltelefon und das heißt auch aus Redmond jetzt, so viele Kerne sind cool. Und natürlich hat man heute noch nicht das Telefon mit 64 Kernen, aber man sieht, dass die Hardware sich im Prinzip zwischen dem Tablet und dem Telefon gar nicht mehr wirklich so groß zu unterscheiden braucht. Es ist im Prinzip dasselbe und auch in der Auflösung der Screens war ja nur 800x480 Pixel. Neu, Windows Phone 8 hat drei Auflösungen. WXGA und 720p kommen neu dazu. Sie werden es schnell erspähen, dass zwei der Auflösungen 15:9 sind. Und das ist natürlich problemfrei. Da habe ich eine Sammelseite, die skaliert. Und die, wenn ich Bitmaps benutze und die genügend gute Auflösung haben, dann ist das auf beiden Telefonen genau gleich gut. Wenn ich jetzt aber plötzlich statt 15:9 16:9 habe, dann habe ich natürlich ein bisschen längeren oder einen schmaleren Screen. Und auch wenn ich jetzt den Screen so programmiere, dass er stretcht, also ein Grid, das nach unten einfach die ganze Breite oder Höhe benutzt, auch kein Problem. Aber wenn ich natürlich pixelgenau arbeiten will, dann ist es ein bisschen schwierig, in einem Spiel zum Beispiel. Und da kann man auch jetzt für jede Auflösung eine einzelne Binary liefern, also in den Store laden. Dies ist die Version meiner App für die linken zwei Auflösungen oder sogar nur für die ganz linke. Und die andere Version hier, die ich hochlade, ist für 720p. Und wer dann mit dem Gerät auf den Store geht, der sieht die richtige Version. Aber man kann natürlich auch sagen, und per Default ist das so gesetzt, meine Applikation unterstützt alle Auflösungen, so im WM-Up-Manifest, wo wir jetzt übrigens auch einen schönen Editor haben. Hier sehen wir in dem unteren linken Bereich, diese Applikation, die ich baue heute mit Ihnen in der Demo, die unterstützt alle drei Auflösungen, also alle Phone 8 Geräte werden die im Store sehen. Es gibt auch neu ein Removable Micro SD Card, das war ja früher, da war zwar eine Micro SD Card, aber sie gehörte zum Betriebssystem, also wenn man sie Leute, ist mir im Büro passiert, sind mit der SD-Karte zu mir an den Pult gekommen und gesagt, ich habe Fotos geschossen mit dem Windows Phone, kannst du die mir bitte von der SD-Karte kopieren? Und da musste ich sagen, das war Teil des Filesystems von deinem Telefon und das ist jetzt leider nicht mehr so, das hat das wahrscheinlich nicht überlebt, diese Entfernung der Speicherkarte. Heute ist es so, wie man es sich eigentlich erwartet. Wenn ich eine Speicherkarte habe, kann ich sie für Fotos, Videos, Bilder und so weiter benutzen, kann sie herausnehmen und wieder einsetzen, ohne dass das Telefon dazwischen mal kurz stirbt. Also das ist viel schöner gelöst. Man kann auch Applikationen auf der Speicherkarte ausliefern und dann installieren. Der Roundtrip zum Store passiert aber trotzdem noch. Also die Applikation wird im Store im Prinzip gekauft, auch wenn sie gratis ist, einfach schnell gecheckt und dann statt übers Internet, über die Karte, von der Karte geladen. Das ist für Märkte, wo Internet super teuer ist, über die Telefonie und wenn der Mobilanbieter gleich Apps mitliefern will, kann er so eine Karte geben. Das ist weniger für den normalen Entwickler, außer man möchte das für Sideloading im Enterprise-Bereich benutzen, aber sonst ist es vor allem für Mobilanbieter. Der Internet Explorer, der ist jetzt eine volle Version vom IE 10, so stark wie der Desktop-Browser. Er kann wirklich sehr viel. Was er nicht kann, wir haben heute Morgen gesehen, die HTML-basierte Windows 8-Applikation. Das haben wir nicht. Wir haben zwar ein Template, ein Projekt-Template, also wenn ich in Visual Studio sage, File New Project fürs Phone, und dann sage ich Windows Phone, dann habe ich eine, da habe ich zuerst super gestaunt, habe ich gesagt, wow, wie cool ist das? Wenn ich das aber erstelle, ist es ein Webbrowser-Control mit einem Back- und einem Forward-Button. Nice try. Es ist nicht so schlecht. Ich kann natürlich jetzt in meine App kann ich sehr viel HTML-Source mitbündeln, aber Web-HTML, also wirklich das Gleiche wie fürs Internet, für den Browser. Das ist dann das GUI einer App. Und dort, wo ich betriebssystemnahe Dinge brauche, schreibe ich einen kleinen Wrapper in XAML C-Sharp und rufe, das geht von JavaScript XAML auf, C-Sharp aufrufen und zurück. Und dann kann ich so ein bisschen PhoneGap light machen. Es ist aber nicht alles, was PhoneGap kann, und das wird es auch weiterhin geben, diese HTML5-Frameworks für Apps. Und es ist nicht eine vollwertige Applikationsentwicklung in HTML JavaScript fürs Phone. Also das darf man nicht sich verwirren lassen. Ich war am Anfang ganz entzückt und dann habe ich es ausprobiert und dann war ich ein bisschen erschreckt. Aber es ist nicht so schlecht, wenn man viel HTML-Inhalte hat, kann man die so sehr gut auch darstellen in einer eigenen App. Sind einfach nicht aus HTML direkt zum Beispiel auf die Telefonkamera oder auf den Kalender zugreifen. Das geht nicht. Native Code, unser Modell für Spieleentwicklung war ja früher Xena, wir haben das gewechselt auf Native Code. Der Grund, Xena ist super einfach zu programmieren, aber Spieleentwickler, die das für als Brotjob tun, die wollen nicht ihre schon bestehenden in C++ geschriebenen Game-Quellcode extra für uns noch in Xena portieren. Die möchten gerne ihre bestehenden Code so weit wie möglich, Angry Birds, so weit wie möglich einfach übernehmen und dann nur noch dort, wo es unbedingt sein muss, für Windows Phone anpassen. Weil sie haben es ja schon, Entschuldigung, sie haben es ja schon viermal geschrieben. Und ein interessanter Effekt hier ist, dass es viele der Game Engines, Havok Engine, Autodesk ist ziemlich bekannt, Audiokinetic und F-Mod, die sind schon ready für Windows Phone 8 in C, C++. Das heißt, das sind so 3D-Modellierumgebungen für Spielwelten. Die Havok Engine, auch auf der Xbox sehr bekannt, auch für wirklich große Titel. Und das ist natürlich für jemanden, der sein Spiel in der Havok Engine gebaut hat, wirklich dann einfach, das zu portieren jetzt in C++ auf Windows Phone. Natürlich braucht es ein paar Anpassungen, aber nicht mehr ein komplettes Rewrite auf auf unser XNA-Framework, das wirklich für Hobbyisten halt gedacht war oder ist. Es gibt es noch. Jede Phone 7 Applikation läuft auch auf Phone 8. Jede. Es gibt Ausnahmen, aber da werden die Entwickler von Microsoft persönlich per Mail angeschrieben und alle meine komischen Apps haben also funktioniert. Also das ist mal ein gutes Zeichen. Man kann also auch noch heute für Windows Phone 8 ein XNA-Spiel entwickeln, aber die Zukunft gehört hier C++ in der Spieleentwicklung. Was nicht möglich war, war von Windows Phone, von einer App in eine andere zu kommunizieren. Man war so sandboxed, dass es schon fast nicht mehr lustig war. Und heute gibt es mit Windows Phone 8 zwei Möglichkeiten, von einer App oder vom Webbrowser oder vom Mail-Client sofort in eine andere App hinein zu kommunizieren. Und zwar funktioniert das so, ich habe eine App oder ein Mail oder ein Webbrowser mit einer URL, die mit dem Protokoll Skype beginnt. Es könnte auch My Protocol sein oder Hallo Welt oder irgendwas. Und jetzt fragt der Browser oder die App automatisch den Execution Manager, du, gibt es eine App hier installiert, die dieses Skype-Protokoll handelt? Der schaut mal kurz nach in Packet Manager und sagt, nö, gibt's nicht, aber wir gehen mal in den Store und schauen, ob wir eine finden. Oder, falls eine installiert ist, startet er die automatisch, silent, und übergibt den Call. Oder falls mehrere installiert sind, dann öffnet er einen Dialog zum User und sagt, diese drei können Skype-Protokoll handeln, welche möchtest du? Es gibt keinen Default, das wird immer dann geöffnet, aber es ist die größte Flexibilität für den User. Mit Files, also das war jetzt ein Protokoll, also eine URI eigentlich, und mit Files, da kann eine Source-App eine Datei übergeben. Und zwar muss man sich das ein bisschen wie im Konzert mit der Garderobe vorstellen, ohne den Zweifränkler. Man sagt, ich möchte gerne eine Datei übergeben. Man ist aber sandboxed als App, also brauche ich diese Garderobe. Dort hinterlege ich nun meine Datei und bekomme eine Nummer, einen Token. Der Data Sharing Service heißt diese Garderobe. Diesen Token gebe ich nun an den Execution Manager und sage, ich möchte gerne dieses File mit der Endung .skype oder .pdf oder .hallo Welt starten. Der Execution Manager macht jetzt, was er gut kann. Er schaut in seine Datenbank und sagt, jawohl, wir haben eine App, die kann das. Und die App bekommt jetzt diesen Token vom Execution Manager. Und die muss jetzt an die Garderobe gehen und sagen, gib mir doch dieses File zu diesem Token. Und dann wird das File, der User merkt gar nichts. Aber es ist die Möglichkeit, über die Sandbox hinweg sicher Dateien zwischen Apps zu teilen. Und das möchte ich jetzt versuchen, ich gebe mir alle Mühe, das zu implementieren. Und auch ich habe ein paar Snippets, mein Code ist ein bisschen, es gibt ein bisschen Code, es ist ein bisschen voluminös, aber relativ einfach, deshalb kopiere ich einiges, aber ich versuche es gut zu erklären. Wir haben gesehen, dieses Manifest hat jetzt einen XML-Viewer, also wirklich einen schönen Editor, ich kann Capabilities hier, wissen Sie noch, wie das bei Phone 7 war, man musste die von Hand. Ich habe dann mal gemerkt, man muss die gar nicht raus editieren, die waren alle immer drin und wurden dann beim Hochladen in den Store automatisch ausgeschaltet. Ich habe sie immer von Hand rausgenommen, danke schön. Und ich kann diese Datei jetzt aber auch open in Code, als Code anschauen und dieser Code hier sagt eigentlich alles aus und hier kann ich jetzt diese Extensions einkopieren und sagen, hey, ich habe Extensions und zwar ich handle File Types und Protocol. Das sind schon mal beide. Und bei den File Type Association ist schön, ich habe ein Navigation URI Fragment, das habe ich bei beiden und ich habe hier zum Beispiel zwei File Extensions, die ich handle. Ich könnte auch fünf handeln aus einer App heraus. Darum kann ich das hier hierarchisch angeben. Und was ich dann brauche in meinem Projekt drin, ist eine Klasse, Class, die nennen wir den Flickr URI Mapper. Es geht natürlich um unsere Flickr App. Ich zeige die noch mal kurz. Die habe ich am Morgen schon. Das ist eigentlich die nackte Version. Das war die Windows Phone 7 Version. Es hat 3 Screens, ich kann etwas suchen. Ich bekomme eine Auswahl an Bildern. Live-Demos mit Flickr, dann noch aufgezeichnet und auf die ganze Welt gestreamt. Mein Ende wäre somit besiegelt. Und hier möchte ich das File- und Protocol-Handling einbauen, also wirklich, jemand weiß ein Bild auf Flickr, das okay ist, ohne zu viel Haut, und dann kann er mir das als URI oder als File-Attachment schicken, obwohl das Attachment ist dann ein XML-File mit dem Link zum Bild, und meine App soll das handeln. Und das ist jetzt diese Extension, Entschuldigung, dass ich das nicht gezeigt hatte zuerst. Und hier diese eigene Klasse, die brauchen wir, um diese URIs oder File Mapping zu handeln. Und da leiten wir von der URI Mapper Base ab, diese Klasse. Hier zoome ich noch ein bisschen rein, Entschuldigung. Gerade ich als super Kurzsichtiger sollte das ja wissen. Und jetzt implementiere ich diese Public Override, diese Methode MapURI, weil die wird dann gesucht. Die wird automatisch vom Windows gestartet und gesagt, hey App, hier kommt eine URL, bitte du handelst das, also mach mal. Und den Code dahinter, hier schummle ich kurz, man sieht, es ist nicht viel, aber einiges. Ich ersetze sie gleich kurz, ich erkläre gleich, was sie tut. Meine Klasse, also im Prinzip, was ich tue, ich setze mal die Pfade, die ich dann später in der App brauche, und ich kenne ja das Template der URI, wie das daherkommt. Und nun sage ich MapURI, sage ich, also hol mal den String aus der URI raus und such nach File Type Association oder Protocol. Und wenn du das findest, dann such da drin bitte den File Token oder wirklich diesen Namen des Protokolls. Und falls du die findest, dann ruf den Get File Map URI oder die Get Map URI Helferklasse. Und die GetFileMapURI-Helferklasse, die geht jetzt hin und konstruiert die richtige In-App-URL. Also das ist jetzt in meiner App drin die Adresse der Seite, Target Page Name, habe ich definiert als meine Details Page gesammelt, die finden wir hier in meinem Projekt drin. Und die übernimmt das Anzeigen des Bildes. Also wird das jetzt konstruiert aus den Elementen, die aus der URI gesucht werden. Und das Gleiche für die getMapped URI, also nicht den File, sondern das Protokoll. Hier suche ich den entsprechenden das Protokoll-Template und setze wieder zusammen die URI in meiner App drin, die übergeben wird, die gestartet wird mit Parametern. Und man sieht, ich arbeite mit dem, ich suche nach dem Fragezeichen, also das ist parametrisiert. Und hinter dem Fragezeichen steht dann wirklich das Bild, das angezeigt werden soll. Und das muss ich natürlich initialisieren, diese URI Mapper Base. Das mache ich in der Initialize Phone Application Klasse, sage ich Root Frame. URI Mapper gleich, das ist jetzt meine Flickr URI Mapper und da gebe ich ihm eine neue Instanz mit, new. Und so kennt bei der Initialisierung dieser Klasse, also der Applikation selber, kennt die Applikation diesen URI Mapper. Und die Detail Page, die muss jetzt natürlich noch, die wird ja dann aufgerufen mit den Parametern und zeigt diese Seite an, und hier muss ich natürlich in der Navigated To, habe ich hier einfach die Standardnavigation, dass ich das Selected Item, ich habe ja ein Data Binding und binde das Image Control auf dieser Details Page, da hat es ein Image Control drauf und sonst nicht viel, ein Textblock und ein Image, das ist Data Bound, Und hier muss ich natürlich nicht das Standard-Data-Binding nun verwenden, dass da einfach das vom User ausgewählte Bild im Data-Kontext angezeigt wird, sondern hier muss ich dann ein bisschen flexibler werden, muss jetzt hingehen und sagen, du musst all diese Sachen können, du musst jetzt wirklich du musst den Aufruf der URI nun wirklich decoden und suchen nach, war da drin im Query String Handle File oder war Handle URI Protokoll und dann versuch die aus dem URI rauszuziehen und lade den von Flickr runter und zeige ihn an. Also ich übergebe, jetzt muss ich hier kurz, await, das ist eine asynchrone, protected async. Voilà. Also das normale Navigation, die gibt es natürlich immer noch, aber das sind dann das ist die Navigation eben über dieses File-Mapping oder URI-Mapping. Und hier baue ich mir dann, lade ich das Dokument, ich parse das, das ist ja ich habe gesagt, das File, das übergeben wird, ist ein XML-File mit einem Link auf ein Flickr-Bild drin und das übergebe ich, das parse ich dann und zeige es an und mache dann dieses Data-Binding entsprechend neu. Also hier baue ich dann ein einziges Item und mache den Data-Kontext auf dieses eine geladene Bild. Denn die App startet ja dann im Kontext dieser Seite. Also hier ist meine App, gehe jetzt aber natürlich raus, gehe zum Beispiel in den Webbrowser und kann jetzt hier die URI starten. Dann kommt einfach nach dem Start kommt sofort diese Detail-Page. Also die hatte jetzt keinen Data-Kontext mehr, darum musste ich ihn konstruieren aus der URI. Image loaded through URI, URI Mapper. Oder wenn ich das über das File lade, dann wird das Tab to Open, hat man ganz kurz gesehen, dann wird das XML-File mit dem .flickr-Extension heruntergeladen und als Ganzes an meine App gegeben. So sieht das aus. Wenn man die Datei kurz anschaut, temp flickr.html, wenn ich hier diese mit Windows kurz anschaue, diese Datei, dann sehen wir, sehr schön. Ich muss kurz in die Downloads wechseln. Windows kennt natürlich diese File-Extension überhaupt nicht, aber wenn ich jetzt diese Datei kurz, es wurde mir nicht mal, Hilfe, Crash and Burn, Entschuldigung. Wo bist du? Es ist eine, müssen Sie mir kurz glauben, ist eine XML-Datei eben mit einfach der URL zu dem Bild drin und die wird ja dann geparst, geöffnet. Ich könnte dann natürlich das ganze Bild herunterladen und dann das Bitmap laden, aber ich habe das gedacht, ich lasse das Bild auf Flickr und schicke in der Datei wirklich nur den Link zu diesem Bild herum. Also das dann die Funktion über den File-Mapper. Also jetzt kann meine Applikation wirklich Dateien und URIs parsen. Gut, die Speech-Plattform. Das haben wir heute in der Demo am Morgen schon kurz gesehen. Und wichtig zu wissen ist, es gibt zwei Arten von Speech. Das eine ist Konversation mit dem Telefon selber, das ist so Siri-Lite oder Siri-Anders. Und Voice-Commands nennen wir das. Klingt dann ein bisschen seriös. Anders. Und das andere ist wirklich in der App drin, Text-to-Speech und Speech-to-Text zu verwenden. Also in der App drin wirklich Hallo? Er überlegt immer noch, Windows 8 überlegt noch, was er mit dieser verflixten Flickr-Datei machen soll. Entschuldigung. Genau. Und wenn ich mir das einmal anschaue, wie das zu implementieren wäre, brauche ich zuerst, ich muss ja kurz hier rübergehen, ich brauche zuerst einmal für das den Speech, den Voice Control, also Voice Command, die Möglichkeit, in Windows Phone direkt Commands auszuführen. Das kann ich übrigens auch im Simulator sehr schön testen. Ich habe es mit dem Phone live gezeigt am Morgen. Es geht auch, wenn ich ein Mikrofon habe, mit dem Simulator. Also ich halte den Windows-Button. What can I say?
Searching for weather.
Wir sind uns nicht ganz einig im Moment. Aber auch Wetter ist auch gut. Die Demo wird gut. Und das ist, nochmal. What can I say?
Here is a list of things you can say.
Zum Glück kann man sie stoppen, weil sonst spricht sie jetzt für den Rest des Referats. Und eben das sind so die Standard-Commands, Voice-Commands. Schick ein SMS an meine Kollegin, tu dies, tu das. Oder eben auch die Apps, die erscheinen dann hier, wenn sie zum ersten Mal gestartet wurden, nachdem sie installiert worden sind, dann registrieren sie sich, falls sie Voice Commands von Windows Phone erweitern. Und um diese Erweiterung, das alles zu konfigurieren, braucht es in meiner Lösung ein XML-File. Ich stoppe mal mein Projekt kurz. Add New Item. XML. Und das nenne ich jetzt mal Supported Voice Commands. Und hier rein, da gibt es eine Syntax. Hier muss ich auch nochmal schummeln. Das ist ziemlich alles so. Es ist alles so zwar nicht komplex, aber nicht kompliziert, aber sehr wordy. Und diese Syntax hier, die sagt mir, okay, ich als App, ich heiße Flickr Browser. Und du sollst dann als Beispiel Search for Pictures on Topic mal schreiben, dass der User überhaupt versteht, was er in dieser App sagen, also mit in Voice Commands für diese App sagen kann. Das wird ja dann benutzt, um die App parametrisiert zu starten. Und es gibt einen Command Start, da sagt der User Start und du zeigst als Beispiel Start auch an und du sagst dann, wenn der User das gesagt hat, Showing Search Page. Und das ist in meiner App drin, diese searchpage.xaml. Die gibt es hier einfach, das ist die Suchseite. Und dann gibt es Search Pictures Command und das ist das Beispiel dazu ist Search Pictures about Microsoft. Also das ist jetzt einfach ein statisches Beispiel, das dem User erklärt, wie das geht. Und was ich dann aber höre, ist Search und dann optional for und dann Pictures, About oder On optional und Search. Und hier habe ich, und was du dann als Antwort sagst, wenn du das verstanden hast, sagst du Showing Pictures on oder About und dann den Begriff. Und du startest dann die Main Page. Und hier arbeite ich mit Search einer Wortliste. Und wenn ich mit Wortlisten arbeite, ist die Erkennung natürlich riesig. Also die Erkennungsrate ist super. Da kann ich mumpeln, das geht fast immer. Ich kann dann aber auch mit Freitext arbeiten. Das mache ich dann bei der In-App, Speech-to-Text Recognition. Aber dann kann man ihm angeben, wie genau soll er das erkennen? Er gibt bei jeder erkannten Spracheingabe einen Prozentsatz zurück von 0 bis 100, wie sicher er sich ist, oder sie sich ist, sie, nicht Siri, wie sicher nicht Siri sich ist, das erkannt zu haben. Und ich kann zum Beispiel sagen, wenn du unter 50% bist, dann sag mal, ich habe es dich, glaube ich, nicht so gut verstanden, lieber User. Wenn du über 50% dir sicher bist, dass du es gut verstanden hast, dann mach den Befehl, führ ihn aus. Und das möchte ich hier implementieren. Was ich natürlich brauche, ist, ich muss diese Voice Commands zuerst mal initialisieren wieder in meiner App. Wenn sie startet, sage ich hier in der App Initialize Voice Commands. Sage ich einfach, hey, du kannst das, liebe App. Und diese Initialize Voice Commands, die klaue ich jetzt kurz. Das ist eine Methode, die im Prinzip hier, die holt dieses XML-File, das wir generiert haben, und sagen, lade mal diese Datei und mache dann einen Voice Command Service Install Command Set from File Async mit dieser Datei. Und dann, wenn das, darum muss es zum ersten einmal durchlaufen, das Ganze, und wenn er das gemacht hat, dann versteht er die Voice Commands. Also ich kann das jetzt kompilieren, habe natürlich noch etwas vergessen. Ich muss natürlich noch ganz kurz Capabilities, das haben wir auch in der Morgensession von Ronnie gesehen gehabt, in meiner App-Manifest gibt es auch hier Capabilities. Und sobald ich die Voice Commands brauche, muss ich sagen, du hast Speech Recognition. Du, liebe App, du brauchst das. Und das Mikrofon. Das muss die App wirklich dürfen. Sonst gibt es eine Exception. Und jetzt gehe ich natürlich raus und sage, what can I say?
Can't find that contact. Try saying call in a contact name.
What can I say?
Here is a list of things you can say.
Und dann hat sich meine App hier aufgrund dieses XML-Files hat sich schon installiert. Und da ich ja mit der Wortliste arbeite, kann ich jetzt sagen, Flickr Browser, search pictures on Tech Days.
Showing pictures about Tech Days.
Und da es auf diese Search-Page geht und die ja sowieso schon parametrisiert aufgerufen werden kann, musste ich hier überhaupt gar nichts ändern. Das zweite ist In-App Voice Text-to-Speech und Speech-to-Text. Und hier geht es darum, dass ich auch diese Capability initialisieren muss. Ich gebe mir hier einen Speak Recognizer UI, einen Speech Recognizer with UI, den setze ich hier in der App drin, public, den brauche ich, und den initialisiere ich jetzt. Ich entschuldige mich für die Kopiererei, aber ich mache so viele Tippfehler, das ist so ein Zeitverlust und so schade, wenn man dann weniger zeigen kann. Und den initialisiere ich einfach, sage, hey, bitte be used. Und was ich einfach jetzt machen muss, ist in meiner Suchseite, da möchte ich natürlich den, also auf dieser Seite, wo ich die Texteingabe mache, Such nach Bildern zu Blumen, Mustang, irgendwas, hier brauche ich natürlich in der App-Bar, wo ich schon den Search-Button habe, da möchte ich natürlich noch einen zweiten Knopf haben hier, und dieser zweite Knopf ist einfach im Prinzip eine Kopie des ersten mit einem anderen Icon. Der soll bitte die Speech-to-Text-Suche auslösen. Und diese Suche, was die im Endeffekt dann macht, diesen App-Bar-Click, der gibt auch wieder ein Beispiel. Also wenn ich Sprache mit UI, habe ich ja gesagt, Speech Recognizer with UI, im UI soll er als Beispiel Flower, er könnte auch Tech Days hier als Beispiel haben, und ein bisschen größer bitte noch. So, Show Confirmation, jawohl, sagt dem User, wenn das geklappt hat. Listen Text, what picture are you looking for? Also das soll die Frage an den User sein. Und dann sage ich, das Resultat ist, recognize with UI asynchronous, und falls das geklappt hat, also da wurde etwas gehört überhaupt, dann sag mir mal, dann hol dir einen Speech Synthesizer und sag mir mal, wie hoch die Text Confidence war. Falls die Medium, das ist etwa 50% bis High 75% war, dann such nach diesem Bild mit genau dem Suchparameter, und das ist jetzt einfach Search ist einfach Result, Recognition Result.text. Kann ich einfach den String des erkannten Worts vom Benutzer herausschreiben und das jetzt als Parameter in meine Suchresultatseite mitgeben, weil die erwartet das ja schon, dass sie so aufgerufen wird. Und wenn ich unter 50 oder 75% Sicherheit bin, was da gesagt wurde, dann soll sie doch einfach dem User sagen, I'm not too sure what you just said, please try again. Das hören wir jetzt sicher ganz, ganz oft. Also, Gut, versuchen wir es nochmal. Jetzt starten wir die App, also wir starten sie normal. Aber in der Suchseite, statt etwas einzutippen, versuchen wir die Texteingaben. Das ist jetzt Freitext, also hier kann ich irgendwas suchen. Suchen wir mal Matterhorn. Das wird ganz schief laufen. Matterhorn.
Heard you say hey.
Und sie ist, das Coole ist, sie ist sich noch absolut sicher, dass ich das wirklich gesagt hatte. Versuchen wir mal was. Dieses Mikrofon hier ist irgendwie ein bisschen verwirrt von den vielen Stimmverzerrungen. Microsoft.
Heard you say mine. I am not too sure what you just said. Please try again.
Gut, immerhin hatten wir beide Fälle. Einmal war sie sich total sicher, dass ich hey gesagt habe, und beim anderen Mal war sie sich dann gar nicht mehr sicher und hat gesagt, hey, please try again. Aber man sieht auch gerade den Unterschied zwischen wirklich Speech-to-Text, was halt schwieriger ist für das Gerät, und der Wordlist. Wenn ich mit einer Wordlist arbeiten kann, dann kann es noch so ungenau sein, und er erkennt es eigentlich wirklich sehr gut. Cool auch wirklich, dass der Emulator das kann. Man kann es natürlich auf dem Telefon immer testen, aber wenn man mal nur den Simulator zur Hand hat hier, dann läuft das eigentlich auch sehr gut mit dem normalen PC-Mikrofon. Vielleicht im Büro besser als auf der Bühne mit verstärkter Stimme. Das scheint sie etwas zu verwirren, ihn es. Genau. So. Als nächstes Connected Apps. Windows Phone 7 konnte mit anderen Geräten oder über HTTP, über einen Websocket oder normale Socket bedingt kommunizieren. Man konnte keinen Listener einrichten, man war recht eingeschränkt. Also ich habe das Windows Phone 7 immer ein bisschen so gesehen, da gab es ein paar Kommunikationsmethoden, aber sie haben mehr so als an Lagerfeuer oder Piratenschiff mit Flaggen als Kommunikationsmittel erinnert als etwas anderes. War ziemlich minimalistisch. Windows Phone 8 hat hier sehr stark aufgestockt, und zwar sieht man zum Beispiel diese Sockets, die gibt es dreimal. Einmal die klassischen von Windows Phone 7, die System.NET.Sockets, die sind aus Kompatibilitätsgründen noch dran, damit Phone 7 Apps noch laufen. Dann gibt es die Windows Networking Sockets, das sind volle, auch listenerfähige TCP-UDP Sockets. Das ist eigentlich Equal Code mit Windows 8, also das kann man in Windows 8 genau auch so programmieren, in denselben Klassen. Auch die Proximity-Klasse, die man für NFC, Bluetooth und so verwendet, die wird in Windows 8 gleich programmiert wie Windows Phone 8. Und dann noch die Native, die WinSocks, das ist, wenn man C++-Code hat und dort Native schon WinSocks programmiert hat, dann kann man das sehr gut in Windows Phone 8 C++-Projekten verwenden. Es ist aber eigentlich auch so ein bisschen Compatibility-Layer. So, man hat wirklich sehr viel mehr Flexibilität, und Windows Phone 8 kommt verglichen dazu schon eher so daher, wie der Dalek hier mit der Satellitenschüssel und alles. Also wirklich sehr, sehr gute Kommunikationsmethoden, Möglichkeiten. Und interessant natürlich HTTP-Kommunikation, Bluetooth, NFC. Windows Phone 8 Geräte können, müssen aber nicht NFC-Hardware drin haben. Ist nicht ein Must, der Hersteller muss das nicht einbauen. Wenn es aber da ist, dann habe ich, genau wie bei Windows 8, auch diese Stream-Sockets, und mit denen kann ich sehr einfach, ich suche zuerst den Bluetooth oder NFC gegenüber, mache dann einen Stream-Socket auf. Bei NFC ist es so, dass ich nicht große Datenmengen über NFC übermittle, sondern vielleicht nur einen Handshake, und dann per Wi-Fi, WLAN oder Bluetooth wirklich die Kommunikation mache, also das Bild herunterlade oder aufs andere Telefon übermittle. NFC selber ist sehr langsam, und eine Adresse oder eine URL oder eine V-Card, das geht. Ein ganzes Bild ist für NFC schon fast ein bisschen viel. Hier würde man NFC brauchen, eben um einen Handshake zu machen. Wie gesagt, NFC funktioniert zwischen Windows Phone und allen anderen Plattformen, die NFC unterstützen. Das ist Standard, das ist sehr schön. Und NFC-Kommunikation muss man sich so als Tap und irgendwas vorstellen. Eben Tap und eine App starten. Also ich habe eine App, Ich tappe an ein anderes Telefon und dort wird der User gefragt, hey, du hast diese App nicht, willst du sie im Store herunterladen oder du hast sie, willst du sie gerade starten? Was auch spannend sein könnte, ist Tap und Acquire. Also ich habe ein netzwerkbasiertes Game, das per, vielleicht per Cloud, Words with Friends, wenn ich das mit Stephen Hawkins spielen will, wer die Anlehnung an Big Bang Theory kennt, genau. Und man muss ja sein Partner, sein Gegenüber finden. Dann könnte ich jetzt eine App programmieren, die Tap and Acquire. Ich habe die App gestartet, ich berühre ein anderes Telefon. Dort wird dieselbe App gestartet, nachdem der User sagt, ich will, ja, gerne. Und dann kann gleich die ID beim Cloud-Service ausgetauscht werden über NFC des anderen Spielers. Und nun kann ein Spiel sofort gestartet werden, ohne dass ich zuerst in einem Game Room oder sowas den anderen Spieler finden muss und dann sagen muss, ja, und jetzt connect und jetzt erst und jetzt bitte ein neues Spiel, sondern dann wird das Spiel sofort gestartet. Das wäre eine spannende Lösung für eine eigene NFC-basierte Lösung. Und was ich hier kurz am Morgen gezeigt hatte, war mein Sphero. Ich glaube, das haben nur einige wirklich gesehen gehabt. Ich habe hier diesen Ball, den, wenn ich ihn genug schüttle, beginnt er zu blinken und das ist ein Bluetooth-Pairing-Mode. Und ich habe das jetzt hier ein bisschen sophisticated aufgesetzt. Mal schauen, ob das geht. Also hier sollte irgendwo meine Kamera sein und Sie sollten dann den Ball da am Boden sehen. Und ich kann jetzt da meine App starten. Ich zeige die Ihnen dann auch sofort. Ich gehe kurz auf meine hier mein Gerät. Das ist diese App. Ich starte sie nochmal kurz neu. Hier meine Sphero App. Ich sage jetzt Bluetooth Connect. Also kurz noch, Bluetooth muss natürlich vorkonfiguriert sein. Settings, Bluetooth. Diese beiden Geräte kennen sich schon. Also man sieht hier, denn Sphero ist jetzt aber nicht connected. Also bitte jetzt niemand hier meinen Sphero hijacken, das würde nämlich leider funktionieren. Ich muss jetzt schnell sein. Connect. Dann sagt er, jawohl, connected to Sphero Bluetooth Service. Und jetzt schalte ich kurz um auf meine Kamera. Und jetzt kann ich zum Beispiel sagen, wo ist hinten, bei einer Kugel ja immer noch schwierig, da sieht man jetzt einen kleinen blauen Punkt, den sieht man auf der Kamera leider nicht gut. Aber ich kann jetzt sagen, okay, vorwärts fahren, schneller, beschleunigen, links, das sind jetzt dieses Steuerkreuz in der Mitte, eben das teuerste Katzenspielzeug der Welt. Und in der App sieht das so aus, dass ich hier einfach jetzt über die Buttons die Steuerung mache und mit dem Slider die Geschwindigkeit des Balls wählen kann. Und wenn ich dieses Projekt ganz kurz zeige, da, was ich hatte im Prinzip war von Sphero selber das API. Es gab ein Android- und ein iOS-Projekt. Ich habe dann die aufgemacht und habe gedacht, ups, da kenne ich mich nicht so gut aus. Habe dann aber dieses Dokument gefunden, Data Packaging, und dann haben sie gesagt, jawohl, hier kannst du an Sphero, wenn du eine Bluetooth-Verbindung hast, jetzt muss ich das kurz suchen, wenn du eine Bluetooth-Verbindung hast, kannst du solche einfachen Packages schicken. SOAP 1, SOAP 2, DIT, das sind alles Bytes, die du hier schickst. Und dann kann man nach Befehlen suchen, zum Beispiel den Roll-Befehl und kurz das suchen hier. Eieiei. Next. Wo bist du, Roll? So, hier. Und dann sagt er mir, was ich hier mitliefern muss als Werte. Und zum Beispiel die Speed, die Geschwindigkeit und das Heading. Und das, wenn ich die Bytes konstruiere und die per Bluetooth an das Gerät schicke, und nach etwa 3 Stunden Proben hat das auch funktioniert. Und dann ist er einfach davon gefahren. Ich musste dann Stopp noch implementieren, ist mir aufgefallen, nachdem ich ihm nachgelaufen bin, schreiend im Büro. Das war ein bisschen peinlich, aber. Und das ganze Projekt ist so, es ist im Prinzip im Code, in der Klasse selber gibt es nur einen Sphero Helper. Diesen Sphero Helper, der hat dann verschiedene Funktionen und die rufe ich mit den Buttons Event Handlern auf. Und da gibt's noch eine Richtung. Das ist in Grad von 0 Grad ist nach vorne und 180 nach hinten. Und was Sphero Helper macht, und hier wird's spannend, er kann nun diese Connection, Bluetooth Connection aufbauen und dann sage ich einfach Peer Finder. Das ist der Proximity Peer Finder, das ist Networking Proximity, Bluetooth NFC. Da sage ich, hey, such mal nach Bluetooth Paired. Und falls du, liste mal alle Peers, die du findest, und falls da ein Sphero dabei ist, dann, falls nicht, sagst du, ist nicht gefunden, ist er wirklich paired. Und falls er paired ist, dann versuch mal, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Das ist, such den diesen Peer, den gepairten Peer, das ist jetzt wirklich ein Zungenbrecher, mit dem Namen Sphero drin, und wenn du den findest, mach einen Streamsocket auf und rede mit dem, connect async mit dem Hostname und 1, Sphero und 1. Sphero hat immer die Nummer 1. Man kann nur einen Sphero besitzen. Oder mit einem gleichzeitig pairen ist es eigentlich. Nur ein Pairing pro Sphero ist möglich. Und nun sagst du einfach connected to, und das macht meine App genau so, und was sie dann als nächstes macht, ist diese Befehle. Was sie hier tut, ist, sie geht in colorlet Command und baut mit diesem diese Byte Packages, das sind genau die, die im Dokument dokumentiert sind, mit diesen Werten drin. Das ist sehr unkreativ, weil man da muss man wie die Steuererklärung einfach diese Bytes zusammenbauen, und wenn man das Package dann einfach genau so, wie es hier kommt, an diesen Sphero Socket Output Stream Write Async dieses Package schickt, diese Bytes, dann macht er das. Also das war netto etwa 4-5 Stunden Arbeit, nur mit diesem PDF habe ich, das bin ich gestartet. Das ist also wirklich sehr, sehr edel. Ronny musste natürlich einmal helfen, ein bisschen mit Bluetooth. Er war da, ich konnte nicht widerstehen, wenn er mal im Büro ist. Aber insofern eigentlich wirklich sehr einfach, so etwas zu entwickeln. Wallet gibt es auch, habe ich heute noch nicht groß demonstriert. Wallet, das geht darum, es ist ein sicherer Speicher für Zahlungsmittel. Ich kann nicht nur Kreditkarten, Membership-Cards für eine Bibliothek oder sowas, ich kann auch wirklich Deals, also wie Coupons, Märkli, hier reinlegen. Zum Beispiel 20% beim nächsten Kaffee bei Starbucks. Und man denkt natürlich dann immer sofort, aha, Wallet, cool, logisch, ich gehe Starbucks, ich lege mein Telefon auf das Gerät und dann macht's bip und ich bekomme meinen Latte und mein Konto ist um 70 Franken ärmer. Ist aber nicht jedem Fall so. Das kann auch sein, dass eine Person das anschaut, dass jemand sagt, jawohl, ich nehme das, diesen Coupon entgegen und lösche ihn, also mark flag as used. Und es gibt aber die Möglichkeit dieses elektronischen Zahlens mit der Wallet. Und da muss man sehen, also NFC ist das Standard, ist ja Tap to eine URL teilen, Tap to ein Bild teilen, Tap to miteinander ein Spiel starten. Und Wallet ist die Standardfunktion, ich habe hier meine Kreditkarten sicher auf meinem Telefon gespeichert. Und falls ein Gerät nun ein Secure-Modul hat, also das Lumia 920 hat das, ich bin noch nicht so sicher, welche anderen Geräte auch, das ist auch optional, dann kann mit der Wallet direkt an einem NFC-Empfänger bezahlt oder an einem NFC-Enabled-Kassensystem bezahlt werden. Es ist aber eben, es ist kein... Die Korrelation ist eine Überschneidung, aber es ist nicht Deckung. Es ist nicht Wallet gleich in jedem Fall elektronisch bezahlen irgendwo. Es kann auch sein, dass ich mit einer Karte, einer Bibliothekskarte, mit in meinem Wallet auf meinem Telefon in meine alte Bibliothek gehe, wo sie noch keinen Computer haben, nur eine Registratur, und dann mein Telefon zeige und sie sieht meine Mitgliedernummer und geht nach hinten, holt meine Karteikarte und sagt, jawohl, Sie schulden uns noch 15 Bücher. Und ich sage, oh Mist. Es ist nicht jedenfalls Secure Payment, dieses Wallet, möchte ich einfach noch sagen. Es kann aber mit NFC integrieren. Wird übrigens in der nächsten Zeit von Microsoft ein Hands-on-Lab, Contoso Cookbook Hands-on-Lab, für das Windows Phone 8 released. Und dort drin gibt es ein Wallet-Modul. Es ist ziemlich codeintensiv. Ich habe gedacht, ich zeige andere Dinge als dieses Wallet. Sicher auch mal mindestens eine ganze Session wert, dass man Wallet zeigt in Detail. Aber es war jetzt einfach in dieser Session ein bisschen zu extensiv. Aber wer sich interessiert für dieses Thema, unser Hands-on-Lab mit Wallet-Programmierung kommt in den nächsten Wochen, Tagen zum Download und dann kann man sich dort sehr, sehr schön das anhand von Codebeispielen lernen. Zum Execution-Modell. Apps werden neu in der Cloud vorkompiliert für die Prozessorarchitektur des Windows Phone 8. Das war bei Windows Phone 7 nicht so. Da wurde nackte XAP-File auf das Telefon geladen und beim ersten Mal starten, Splash-Screen, wurde im Prinzip Just-in-Time kompiliert. Also die erste Start-Experience war dadurch immer ziemlich lahm. Das ist bei Phone 8 durch das, schon wenn man dasselbe Gerät hat mit demselben Prozessor, Windows Phone 8 ist schon mal schneller, weil Apps sind pre-compiled. Schön ist auch Windows Phone 7 Apps, die man auf einem Windows Phone 8 Gerät herunterlädt, werden für das Windows Phone 8 Gerät auch gleich schon mal pre-compiled, weil das 8 Gerät versteht die pre-compiled App. Windows Phone 7 bleibt insofern aber unberührt. Fast App Resume. Wer schon mal Windows Phone 8 benutzt hat, merkt schnell, unsere Microsoft Apps, wenn ich mal in einer App drin war und dann gehe ich raus und gehe über das Icon wieder in die App rein, komme ich an denselben Ort, wo ich schon war. Das Suspended State, das geht ja nur, wenn man die App mit dem Home-Button verlässt und dann mit dem Back-Button zurück. Das ist cool für die, die es wissen, aber das ist nicht der Alltagsnutzer. Was wir jetzt eingeführt haben, ist ein neues Setting im App-Manifest. Man kann einfach sagen, im Default-Task, das kann ich ganz einfach zeigen an unserem vorigen Beispiel hier bei unserem Flickr-Search, kann ich einfach sagen, View Code vom App-Manifest, ja bitte, und jetzt kann ich hier, muss noch mal kurz spicken, sorry, aus. Hier beim Default-Task, genau, hier sage ich einfach die Activation Policy gleich Replace ist der Standard, so war es bei Windows Phone 7 und Resume ist neu. Das heißt, wenn ich meine App schon gestartet habe, an einem bestimmten Ort bin, also ich suche hier nach Flower, nicht mehr Mustang, und ich gehe jetzt raus und gehe wieder über das App-Icon rein, wird ja im Normalfall eine neue Instanz gestartet. Und der macht das jetzt trotzdem. Gute Frage. Müsste ich kurz checken, warum. Im Prinzip, wenn die Instanz schon in Memory ist, sollte er genau wieder an denselben Ort gehen, wo er schon war, was er jetzt gerade böserweise nicht gemacht hat. Aber das ist diese Frage, falls du schon eine laufende Version der App hast, nimm die, statt eine neue zu starten. Multitasking, Voice over IP. Hier bei Voice over IP Apps kann man nun, wenn man so eine baut, vollständig im Hintergrund laufen. Der User kann, wenn die App eingeloggt ist, kann er auf dem Homescreen sein, das Telefon ausgeschaltet oder was. Wenn ein Call kommt, ist das dasselbe UI, wie wenn ein normaler Anruf kommt. Er kann dann den Anruf entgegennehmen, Voice over IP-Chat. Er kann wieder die App verlassen, während dem laufenden Call, kann in den Kalender schauen, wieder zurückgehen, den Chat machen und den Call beenden. Dasselbe gibt es für Background Location Apps, also Navigations-Apps. Und das zeigt Laurent in der nächsten Session, darum streife ich die Themen nur ganz kurz am Rand hier. Falls ich die Background Location gerade wirklich nutze, kann ich im Hintergrund laufen und weiter Voice, also ich habe da natürlich kein GUI, ich bin im Hintergrund, kann aber Voice herausgeben, also Text-to-Speech und den User weiterführen, solange ich wirklich Background Location Aktivabfrage. Das sind zwei Möglichkeiten. Es geht nur wirklich bei Voice-over-IP-Apps oder bei Background-Location-Apps. Aber dort kann ich, es kann immer nur eine bei Background-Location, die letzte aktivierte Background-Location-App kann so laufen. Der Lockscreen, auch den kann ich aufs Windows Phone 8 jetzt übernehmen als App. Ich kann den User um Erlaubnis fragen, darf ich den Lockscreen bitte übernehmen und etwas auf dem Lockscreen anzeigen? Und der User sagt, ja, und ich habe dann auch, wenn ich einen Background Agent habe, die Möglichkeit, alle 15 Minuten oder so, diesen Lockscreen auch wieder zu ersetzen. Also wenn ich Sportresultate habe als App, kann ich dort, es ist zwar nur ein Bild der Background, aber ich kann natürlich Text im Bild platzieren und an den Benutzer schicken und er schaltet sein Gerät ein und hat im Prinzip immer aktuelle News von mir als App. Er kann im Settings, Lockscreen Settings Bildschirm das auch auswählen, welche der Apps hat denn jetzt den Lockscreen. Er kann sogar sagen, wie bei Windows 8, welche der Icons sehe ich unten oder welche App gibt mir detaillierte Infos wie den Kalender. Als Entwickler kann ich all diese wirklich auch ansteuern. Und hier möchte ich noch ganz kurz unsere App erweitern, um die Möglichkeit mit Lockscreens zu arbeiten. Ich stoppe sie hier ganz kurz. Hier leider etwas Gas geben. Also was ich habe eine neue Extension hier und sage, neben den File Types und Association habe ich neu, bin ich Lockscreen Background. Ich brauche dann auch die ID meiner App. Und dann gehe ich hin und brauche natürlich jetzt, die Idee ist, in meiner Detail-Page, wo der User ein Flickr-Bild anschaut, möchte er sagen können, das Bild gefällt mir, das möchte ich als Lockscreen, deshalb einen Herzli-Button in der App-Bar und im Event-Handler dieses Buttons hier drin sage ich einfach nur, und das ist auch hier ein bisschen Code, aber es ist eigentlich sehr einfach. Im Event-Handler sage ich, hey, ich habe das Bild ja übers Internet geladen und angezeigt. Ich muss das zuerst in den Isolated Store legen, denn wenn die App nicht läuft, muss das Bild ja immer noch da sein für den Lockscreen. Und das macht hier meine Save-Image. Also zuerst frage ich, Lockscreen Manager, bist du is provided by current application? Falls nicht, also meine App ist noch nicht der Lockscreen Provider, dann frage ich mal den User. Lockscreen Manager Request Access. Darf ich als App bitte den Lockscreen übernehmen? Und falls der User Ja sagt, falls er Nein sagt, mache ich einfach nichts. Und falls er Ja sagt, is provided by current application, dann speichere ich jetzt das Bild in meinen Isolated Store und setze es, Lockscreen, Set Image, dieses temporär gespeicherte Bild. Und die Methode, die mir das macht, die diesen Bitmap-Image in den Isolated Store, das war jetzt schlecht, ja, doch, sollte gehen. Versuchen wir es nochmal hier, vielleicht ein bisschen besser. So, diese Save-Image, das macht eben nichts anderes, als es ladet den Stream und speichert ihn in den Isolated Store. Und jetzt meine kleine App. Ich suche nochmal nach Tech Days. Ui, US Keyboard. Nehme hier ein Bild. Ja, das hatte ich ja morgen schon. So, und dann darf ich jetzt die Frage, darf ich als App, weil ich bin ja noch nicht der Lockscreen Provider, darf ich das übernehmen? Der User sagt ja und dann. Und jetzt das Debugging hier, auch cool. Im Tools Simulation Dashboard, hier kann ich leider nicht vergrößern, aber hier gibt es einen Lockscreen Locked Button und jetzt ist der Emulator locked, also ich sehe mein Bild auf dem Lockscreen und jetzt kann ich es wieder unlocken, mein Gerät. Also ich kann auch den Lockscreen jetzt testen, das ist noch cool. Ich kann hier auch Netzwerk Reminders up, Trigger Reminder, ich kann Netzwerk Bandbreite simulieren, also dieses Simulation-Dashboard ist noch recht praktisch. Und falls dem User dann dieses Bild auf dem Lockscreen reicht und sagt, so, jetzt reicht's hier, dann kann er in den Settings, nein, nicht im Store, Entschuldigung, in den Settings, das unter Lockscreen wieder sagen, hey, nicht mehr mein Flickr-Search, sondern wieder Bing oder irgendwas. Okay, und wenn er das Gerät wieder lockt, ich muss hier kurz auf Unlocked und Locked, sehr professionell, aber jetzt hat Bing zum Beispiel wieder mein Homescreen. Also so kann ich das, so sehe ich dann auch alle Apps, die das unterstützen. Noch ganz kurz, ein paar kleine, eine halbe Minute habe ich noch, die werde ich gut nutzen. Alle Teil-Icon-Sizes auf dem Homescreen kann ich heute programmieren. Nicht nur alle Größen, sondern auch noch die verschiedenen Typen, die es schon gab auf Windows Phone 8, also hier auch die, wie das unser Mail-Client hatte. Das musste man bis jetzt mit Images lösen. Jetzt kann man das wirklich als ein Image, ein und Text hier lösen. Oder ein Cycle-Icon, das bis zu 9 Bilder in den Isolated Store laden kann und dann durchcyclen, also auch wie Windows 8 das hat. Lenses, ich kann Apps entwickeln, die sogenannte Kameralenses sind und so Live-Filter auf das Kamerabild sind, sowohl aufs Videobild als auch aufs Kamera, aufs Foto, auf die Foto. Ich kann also einen Bildverzerrer programmieren, Instagram-App programmieren und die wird dann in der Kamera drin gestartet und übernimmt im Prinzip die Kamera. Ich kann dann da drin auch das Hochladen in einen eigenen Cloud-Dienst implementieren, die fröhliche Cloud, der Clown. Das übernimmt auch eine Lens und so findet man auch, es gibt einen speziellen Bereich im Store für Lenses, da kann ich meine Apps, die mir die Fotos modifizieren, kann ich dort hochladen. Kurz noch zum Phone selber. Update ist jetzt übers Phone direkt möglich, muss nicht mehr über Windows. Also ich brauche keinen Windows-Rechner mehr, außer ich will Fotos oder Videos von einem Desktop-PC aufs Telefon kriegen und auch das könnte ich über den SD-Karte machen. App-Purchase, In-App-Purchase, ähnlich wie bei Windows 8, auch auf Windows Phone, zeigen Christoph und ich in der 4 Uhr-Session, Viertel nach vier, glaube ich, wie das implementiert wird, wie das funktioniert im Detail. Und auch im Enterprise, Sideloading ist möglich. Ich kann jetzt Enterprise-Apps fürs Phone programmieren, wie auch für Windows 8. Ich kann sie im Intranet hosten, nie an Microsoft geben zur Verifizierung und dann über einen eigenen, das ist eine eigene App, die mir erlaubt, die hat spezielle Bibliotheken, Funktionen, die es erlaubt, Intranet-Apps zu installieren, zu starten, zu uninstallieren und abzudaten. Also ich kann da so einen App-Hub selber bauen und den meinen Mitarbeiter geben und der lädt die Apps dann aus dem Intranet, installiert sie, updatet sie und löscht sie wieder, wenn der Benutzer sie nicht mehr will. Also das ist möglich mit Windows Phone 8, das war eine riesen Lücke in Windows Phone 7, dass alles über den öffentlichen Store gehen musste. Als Ressource, Sie erhalten ja die Slides, hier einfach ein bisschen Zusammenfassung, wie Sie sehr schnell fit werden auf Windows Phone 8. Es gab sehr, sehr gute Sessions an der Build Conference zum Nachschauen als Video und eben auch die nächste Session von Laurent Bunion, der hier noch ein bisschen in die Tiefe geht. Man hat auch immer bei unseren Technologien, es fehlen immer ein paar Controls, das kennt man schon. Es gibt aber auch das ursprüngliche Control Toolkit für Silverlight und Windows Phone, das heißt jetzt Windows Phone Toolkit und kann direkt über den NuGet Packet Manager in Visual Studio ins Phone-Projekt hineingeladen werden. Und das gibt einem dann auch noch Controls, die man kennt und liebt von dem Controls Toolkit von früher, die aber im Grund Projekt von Visual Studio nicht drin sind. Wenn man sagt, mir fehlen da ein Datepicker oder irgendwas, ich will das, dann findet man das dort. So, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit, hoffe, Sie haben noch einen spannenden Tech Days und sehe Sie vielleicht in meiner Economy Session um 4 Uhr wieder. Dankeschön.